Das wird mir zu viel. Überall schlechte Nachrichten, digitales Dauerfeuer und ständig soll man sich auf was Neues einstellen. So titelte die Zeit, also die Wochenzeitung Die Zeit, vor einiger Zeit. Ich frage mich, warum Menschen immer noch Kinder in diese Welt setzen wollen, lese ich bei Instagram. Fast 40% der unter 25-Jährigen sind sich unschlüssig, ob sie in Zeiten der Klimakrise überhaupt Kinder wollen. Ich denke immer, jetzt ist es soweit, sie greifen an, zuckt meine Freundin zusammen, als ein Düsenjet lautstark über uns hinwegdonnert. Ob ich überhaupt das Ruhestandsalter erreichen werde oder geht die Welt schon vorher unter, frage ich mich 2018 in einer heißen, sternenklaren Sommernacht, nachdem es monatelang nicht mehr geregnet hat. Ich bin nicht allein. 75% der unter 25-Jährigen stimmen der Aussage zu, die Zukunft ist beängstigend. Und 56% glauben, dass die Menschheit dem Untergang geweiht ist. Meta-Analysen zeigen, dass sich Symptome von Depressionen, Angst und Schlafstörungen sowie der posttraumatischen Belastungsstörung in der Pandemie weltweit durchschnittlich mehr als verdoppelt haben. Vor allem junge Menschen sind gefährdet, lese ich im Spiegel. Die Seelenlage meiner Generation und jünger sieht unterm Strich zurzeit nicht so gut aus. Ich meine aber, der christliche Glaube hat etwas im Angebot, das uns abhanden gekommen zu sein scheint und ohne das wir in dieser Welt nichts mehr gestalten können. Hoffnung. Ich lese aus Römer 8, Vers 18 bis 25. Da steht: Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nicht ins Gewicht fällt, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und seufzt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Innern. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Was für eine gewaltige Beschreibung der christlichen Hoffnung! Die Herrlichkeit Gottes selbst, das kann man auch übrigens die Schönheit Gottes nennen, die soll uns einmal völlig durchdringen. Wir sind schon gerettet. Wir warten noch darauf, dass das, was schon Wirklichkeit ist, auch an uns und der ganzen Schöpfung sichtbar wird. Paulus schreibt den Römerbrief in der unerschütterlichen Gewissheit, dass Gott uns gerettet hat, dass Christen sich von Zagen und Bangen nicht überwältigen lassen, weil Gott uns mit sich versöhnt, uns aus den Verstrickungen unseres Lebens befreit und dass er den Tod besiegt und uns als seine Kinder angenommen hat. Freiheit, Herrlichkeit, Hoffnung. Das sind die Worte, die diesen großartigen, kraftvollen Text des Paulus prägen. Ja, für Paulus ticken die Uhren anders. Den Zeitläufen mit all ihren Fragwürdigkeiten, all dem Zwielichtigen, aller Hoffnungslosigkeit und jeder Resignation hält er diese unerschütterliche Gewissheit entgegen, Wir sind gerettet. Wir leben aus der Gewissheit, dass all das einmal sichtbar, spürbar, erfahrbar werden wird, was wir jetzt schon als Zusage haben. Darauf gründet er seine eigene Lebenshaltung und er fordert dazu auf, es ihm gleich zu tun. Aber hat das denn was mit unserer Realität zu tun? Wird da nicht einfach was beiseite geschoben, nicht ernst genommen, was unsere Wirklichkeit prägt? Was nützt es, durch eine rosarote Brille zu schauen und einfach zu übersehen, wie es tatsächlich aussieht in der Welt? Wir brauchen nicht lange zu überlegen und auch nicht weit zu schauen, um uns die Sorgen vor Augen zu führen, die uns und viele auf dieser Erde noch viel mehr als uns umtreiben, ihnen auf der Seele liegen und das Herz schwer werden lassen. Nein, Paulus ist kein Schwätzer, der von Ängsten nichts wüsste, der die Nöte und Gefahren herunterspielen würde, in die man im Leben geraten kann. Er wusste selbst aus eigener Erfahrung nur zu gut darum. Hier bringt er das in einer Weise auf den Punkt, wie sonst nirgendwo in seinen Briefen. Die ganze Schöpfung ist einbezogen in die sehnsüchtige Erwartung der Befreiung von Vergänglichkeit. Der zukünftigen Herrlichkeit stehen die Leiden im Hier und Jetzt gegenüber. Paulus ist Realist und er weiß, dass das Leben kein Ponyhof ist. Dem, was uns bevorsteht an zukünftiger Herrlichkeit und Schönheit, geht eine Zeit voraus, die bestimmt ist von Leiden, von Sehnsucht nach Erlösung, von Vergänglichkeit und Hinfälligkeit. Die ganze Schöpfung seufzt, das ist ein starkes Bild. Es greift weit aus, nimmt all das mit hinein in die Sehnsucht nach Erlösung, was in unserer Welt nicht gelungen ist, all das Böse, Friedlose und Zerstörerische. Paulus spricht also der Schöpfung ein sehnsüchtiges Warten zu. Sie ist mit ihrem gegenwärtigen Zustand nicht zufrieden. Am Anfang der Bibel wird beschrieben, dass sie einmal gut war. Für wen war sie denn gut? Sicher für den Menschen, aber auch für Gott. Die Welt existiert nicht nur durch ihn, sondern auch für ihn. Die Schöpfung in all ihrer Schönheit ist da, um Gott zu verherrlichen, zum Lobpreis. Doch gerade darin ist sie gestört. Und aus dieser Störung drängt sie heraus, um wieder ihre ursprüngliche Bestimmung zu erfüllen. Wie kann das denn geschehen? In Vers 19 des Predigttextes steht, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Die Geschichte der Schöpfung ist mit unserer Geschichte verwoben. Unser ordnendes, planendes und kreatives Köpfchen hat eigentlich eine gute Funktion im ökologischen Zusammenspiel. Wir sind eigentlich dazu bestimmt gewesen, die Natur zu pflegen und schön zu gestalten und uns darin in den Lobpreis Gottes einzufügen. Und die Zuständigkeit des Menschen war so wesentlich, dass es für seinen Verantwortungsbereich Folgen haben musste, als er gottlos wurde. Aus der Krone der Schöpfung wurde die Katastrophe der Schöpfung. Und nun ist die Natur um den Menschen herum gestört, gehemmt, verkrümmt, ausgelaugt. Wenn die Naturgeschichte aber so mit der Menschengeschichte verkoppelt ist, dann ist es nur folgerichtig, dass erst der Mensch wieder in Ordnung kommen muss, wenn die Natur in Ordnung kommen soll. Und deswegen ist die Heilsgeschichte nicht nur am isolierten Einzelmensch orientiert. Wenn Jesus Christus die Offenbarung des Schöpfers aller Dinge ist, dann kann seine Erlösung nicht auf den einzelnen Menschen noch überhaupt auf Menschen beschränkt bleiben, sondern umfasst die ganze Schöpfung. Alles wird einmal erlöst und verwandelt werden. Alle apokalyptische Weltuntergangsstimmung, die wir aus Zeitungen, Filmen, Serien und Literatur kennen, haben mit der biblischen Apokalyptik nur die Katastrophe, aber nicht die Hoffnung gemein. Sie verbreiten weder Hoffnung noch Widerstand, sondern lähmende Angst und Zynismus. Die Bibel aber sieht im Untergang die Rettung, im Verfall die Verwandlung, im Sterben die Auferstehung. Wir und die ganze Schöpfung folgen darin Jesus Christus nach. Der Blick auf den Weg Jesu lässt uns, wie das indonesische Wort für Hoffnung sagt, durch den Horizont sehen. Durch den Horizont des eigenen Todes in den weiten Raum des ewigen Lebens. Durch den Horizont des Weltendes in die neue Welt Gottes. Leben aus dieser Hoffnung heißt dann, gegen jeden Augenschein und gegen alle geschichtlichen Erfolgsaussichten jener Welt der Gerechtigkeit und des Friedens schon heute hier und entsprechend zu handeln. Es bedeutet ein unbedingtes Ja zum Leben. Es gibt keine Hoffnung ohne Angst. Angst ist das Gespür für die drohenden Gefahren. Angst macht wach und hält wach. Angst ist die Kehrseite der Hoffnung, nicht umgekehrt. Angst macht die Hoffnung klug. Es kommt also nicht nur darauf an, das Hoffen zu lernen, wie Ernst Bloch gelehrt hat, sondern das Hoffen in der Gefahr zu lernen und durch die Angst klug zu werden. Und das muss man wollen. Es braucht einen Willen zur Hoffnung. Das heißt, wir können und müssen in jeder Situation, unabhängig von den konkreten Verhältnissen, frei entscheiden, ob wir hoffen wollen oder nicht. Schon im Alten Testament finden wir darin Vorbilder. Vorhin haben wir in der Lesung aus Jesaja einen Text voller Hoffnung gehört. Von Blinden, die wieder sehen, und Tauben, die wieder hören, von Erniedrigten und Armen, die wieder jubeln werden, von Gerechtigkeit und Einsicht. Und dieser Text, den wir da gehört haben, der wurde zu einer Zeit verfasst, als es den Israeliten schlecht ging. Sie wurden vertrieben, sie haben ihr Land verloren, sie haben in grausame Kriege erlebt und Verschleppung ins Exil und mussten in der Fremde leben. Und es liegt eine unermessliche Kraft darin, eine Zukunft auszumalen und anzusagen, obwohl die Gegenwart dem noch nicht entspricht. Nur so kommt die Welt voran. Und die Geschichte zeigt, ja, es gibt Verbesserungen. Es ist nicht nur eine Hoffnung auf die jenseitige Herrlichkeit bei Gott. Nein, alles in allem ist allein in den letzten 200 Jahren und sogar in den letzten 40 Jahren hier auf der Erde ganz konkret so vieles besser geworden. Von Kindersterblichkeit, Zwangsarbeit, Katastrophenopfer, Wasserversorgung, Ernten, Hungerkrisen und vieles mehr. Die Zahlen und Statistiken sind erstaunlich eindeutig. Die Welt hat in den letzten 40 Jahren viele positive Entwicklungen durchlaufen. Aber langsame Verbesserungen kommen selten in die Nachrichten. Hoffen und Glauben und Engagement ist nicht umsonst, sondern das Reich Gottes ist an vielen Stellen schon angebrochen. Auch wenn das Seufzen der Schöpfung und die Zerstörungskräfte, Ängste und Depressionen immer noch Teil unserer Realität ist. Und wir sind mit unserer Weltsituation und unserer ganz persönlichen Lebenssituation nicht allein. Der Geist Gottes stellt sich zu den Hoffenden. Durch den Geist ist Gott der Geduld anwesend und richtet die Seufzenden auf und sagt, seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet und standhaft in Bedrängnis. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen. Wir singen das nächste Lied aus dem Roten Liederbuch, und zwar die Nummer 868.